ich möchte euch nicht totreden. Die Gefahr ist manchmal, wenn einer vorne steht und viel redet, dass die anderen auf der anderen Seite sitzen und denken, wann ist das endlich vorbei. Das möchte ich nicht. Aber ich mache das jetzt ganz strikt und gehe zum nächsten Thema gegenüber, zum nächsten Text. Stellt euch vor, morgen Sonntag. Du bist auf dem Weg in die Gemeinde. Es ist 10 vor 10. Das ist so unsere typische Zeit, wann wir losfahren. Es ist 10 vor 10. Um 10 beginnt der Gottesdienst. Du hast alles fertig, hast den Autoschlüssel in der Hand. Und da riechst du es schon, dass dein jüngster Sohn gerade mal wieder das Verfassungsvermögen seiner Windel testet. Die Windel ist rappelvoll. Also ziehst du alle Jacken wieder aus, wechselst die Windel. In der Zwischenzeit sind deine anderen Kinder gelangweilt. Irgendein Spiegel im Flur geht kaputt, aber den lässt du jetzt liegen, weil du willst auf jeden Fall in die Gemeinde. 5 vor 10 sitzt du als Familie komplett in der Gemeinde. Du brauchst aber 10 Minuten bis zur Gemeinde. Also fährst du ein bisschen schneller, als man das normalerweise tut. Deine Frau zeigt dir relativ deutlich, dass sie nicht so glücklich ist damit und das auch nicht so toll findet, dass du jetzt schneller fährst. Aber ja gut, ist gerade nicht zu ändern. Ihr schweigt euch an. Fahrt auf den Parkplatz der Gemeinde. Ihr kommt 5 nach 10 auf den Parkplatz der Gemeinde an, du schnappst deine ganzen Kinder, deine Frau nimmt die anderen Kinder, die noch übrig bleiben. Du rennst zur Gemeinde, weil so einigermaßen Pünktlichkeit ist schon dir relativ wichtig. Und dann kommst du in der Gemeinde an, letzte Reihe ist noch ein Platz frei und du setzt dich gerade hin und merkst, dass du deine Bibel zu Hause hast liegen lassen und du sinkst so in deine Sitzreihe und denkst, was für ein Tag. Andere Situation, es ist Montagabend, du sitzt mit deiner Frau beim Abendessen, ihr erzählt euch, wie euer Tag war und du erzählst deiner Frau, du, mein Tag war nicht so gut. Mein Chef war sehr unzufrieden mit mir, er hat mich kritisiert und zurechtgewiesen, er hatte höchstwahrscheinlich auch recht, aber das war überhaupt kein guter Tag auf Arbeit und du jammerst ein bisschen vor dich hin und als du fertig bist, erzählt dir deine Frau, dass sie einen Anruf bekommen hat. Ein Anruf, dass eine Freundin von früher ganz überraschend gestorben ist und sie am Freitag auf die Beerdigung möchte. Und bei eurem Essen sitzt ihr da und schweigt euch an und denkt, was war das eigentlich für ein Tag? Wo war das gute Leben eigentlich heute? Wo ist das, wo ich eigentlich heute dankbar sein kann? Ich gebe zu, so fiktiv sind die Geschichten nicht. Aber kennt ihr solche Tage, wo 100 kleine und große Dinge ganz anders laufen als geplant? Und wo du dich fragst, wie kann ich denn an so einem Tag ein gutes Leben haben? Oder anders ausgedrückt, ein gutes Leben an schlechten Tagen. Ich möchte mit euch Prediger 7, Vers 1 bis 14 lesen. Das Thema ist tatsächlich ein gutes Leben an schlechten Tagen. Und schaut mal, was Salomo hier schreibt. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Besser ins Haus der Trauer zu gehen, als ins Haus des Gastmahls zu gehen. Denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Besser Verdruss als Lachen, denn bei traurigem Gesicht ist das Herz in rechter Verfassung. Das Herz des Weisen ist im Haus der Trauer, das Herz der Toren aber im Haus der Freude. Besser das Schelten des Weisen zu hören, als dass einer das Singen der Toren hört. Denn wie das Prasseln der Dornen unter dem Kochtopf, so das Lachen der Toren. Auch das ist Nichtigkeit. Ja, unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen des Toren. Sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Gut ist Weisheit wie Erdbesitz und ein Vorteil für die, die die Sonne sehen. Denn im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten des Geldes. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist der, die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Sieh das Werk Gottes an. Ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Glücks sei guter Dinge. Und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht, gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Ich weiß nicht, ob ihr noch einigermaßen aufmerksam dabei seid, Aber wenn man den Text liest, stellt man sich die Frage, was ist das denn für ein Text? Salomon nennt lauter Dinge, die für uns alles andere als erwünschens- und erstrebenswert sind. Er spricht vom Todestag, vom Haus der Trauer, von Verdruss, von traurigem Gesicht, von Zurechtweisung, vom Tag des Unglücks und sagt dann, der Tag ist besser. Und man fragt sich, was willst du uns eigentlich sagen? Was wir verstehen müssen für Kapitel 7 ist, dass Kapitel 7 die Antwort auf den letzten Vers von Kapitel 6 ist. Guckt mal, Prediger 6, Vers 12. Dort stellt Salomo die Frage, denn wer erkennt, was für den Menschen im Leben gut ist, die Zahl der Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Denn wer kann dem Menschen mitteilen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Die Frage ist folgende. Woher kannst du mir sagen, was für dich eigentlich besser ist? Ein vermeintlich guter Tag oder ein vermeintlich schlechter Tag? Und ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal gestellt habt. Durch was wirst du mehr geprägt? Durch was kommst du mehr auf den richtigen Weg? Durch die Tage, wo alles glatt läuft? Oder durch die Tage, wo alles nicht glatt und gerade läuft? Und Kapitel 7 beantwortet die Frage, ja, welcher Tag ist denn jetzt besser? Der vermeintlich gute oder der vermeintlich schlechte? Und das Ziel von Salomo ist nur eins. Er möchte dir und mir sagen, weißt du was, Stephanus, auch schlechte Tage haben ihr Gutes. Gerade weil wir Menschen gar nichts sagen können, was aus dem Tag heute wird, gerade weil wir nicht wissen, was aus unserem Leben überhaupt wird, haben schlechte Tage auch ihr Gutes. Jetzt lasst mich ein was klarstellen. Salomo sagt nicht, die Dinge, die passieren an diesem Tag, sind gut. Er sagt aber, der Tag an sich dient einem guten Ziel. Wenn du mich jetzt fragst, was ist das Gute, das beantwortet Salomo im ersten Vers von Kapitel 7. Dort schreibt er, besser ein guter Name als gutes Salböl. Salböl war eins der kostbarsten Stoffe, die es damals gab. Und ein guter Name meint ein guter Charakter. Der Name stand immer für den Charakter insgesamt. Und die Aussage von Vers 7 ist, das Wichtigste im Leben, mehr als Geld, ist dein Charakter. Ist die Frage, wie bist du eigentlich? Und das Ziel von Salomo ist folgendes. Schlechte Tage haben ihr Gutes. Warum? Weil dein Charakter viel mehr durch diese schlechten Tage geprägt wird, als durch die Tage, wo alles glatt läuft. Augustinus sagte einmal, Trübsal ist eine andere Art von Gottes Gnade. Luther, Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Ich gebe zu, da stockt mein Herz, weil ich mich frage, würde ich das so sagen? Und wir leben in einer Kultur, wo wir möglichst alles, was schief laufen könnte, beiseite schieben wollen und nur gute Tage erleben wollen. Vergessen aber, Gott macht uns viel mehr zu dem Menschen, der wir sein sollen, durch die Herausforderungen im Leben. Das ist so ähnlich wie bei der Entstehung von Diamanten. Jeder würde sagen, das ist wunderschön, was da entstanden ist. Wenn man aber guckt, wie entstehen Diamanten, das sind ja einfach nur Graphitelemente. Sie entstehen durch eine unglaublich hohe Temperatur, mindestens 1500 Grad und mindestens 50.000 Bar Druck. Und erst wenn dieser Druck da ist, entsteht so etwas Schönes. Salomos Ziel und mein Ziel für die nächsten Minuten ist folgendes. Wenn du einen schlechten Tag heute hast, das hoffe ich nicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste schlechte Tag kommt, dann schieb ihn nicht schnell zur Seite. Warum? Weil manchmal schlechte Tage besser sind. Salomo nennt 5 Gründe, warum schlechte Tage manchmal besser sind. Und er beginnt damit in Vers 1 bis 4, dass er sagt, schlechte Tage richten unseren Blick auf das Wesentliche. Lasst es mich nochmal lesen, weil es so provokativ ist. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Todestag als der Tag, da einer geboren wird. Also Salomo beginnt mit der Aussage, besser der Todestag als der Geburtstag. Und schon da stockt man ja beim Lesen und sagt, ja, warte mal, das sehen wir aber heute ganz anders. Die radikale Aussage, Die Frage ist, warum sieht Salomo das so? Warum sagt der weiseste Mensch, dass der Todestag besser ist als der Tag, wo einer geboren wird? Und Salomo nennt in diesen vier Versen drei Punkte. Er sagt erstens, der Todestag ist besser, weil es notwendig ist, sich mit seinem eigenen Ende zu beschäftigen. Guckt mal, Vers 2. Besser ins Haus der Trauer zu gehen, als ins Haus des Gastmahls zu gehen, denn jenes, das Haus der Trauer, ist das Ende aller Menschen. Ich kann dir relativ wenig in Bezug auf dein Leben vorhersagen. Aber ein was kann ich dir vorhersagen. Wenn Jesus nicht vorneweg wiederkommt, wirst du irgendwann sterben. Wirst du irgendwann im Haus der Trauer liegen. Und Salomo sagt, besser ist es, sich damit zu beschäftigen, schon bevor man selbst dort liegt. Warum? Weil dadurch der Blick auf das Wesentliche gelenkt wird. In diesen Versen stehen zwei Dinge gegenüber, das Haus der Freude und das Haus der Trauer. Das Haus der Freude ist nicht das, was Salomo immer wieder aufruft, genieße das Gute, sondern das Haus der Freude, das ist das Haus des Gastmahls von Vers 2, wo man das Singen der Toren von Vers 5 hört. Das ist die oberflächliche Freude, das oberflächliche Spaß machen. Hauptsache, es geht uns gut im Leben. Und Salomo sagt, wisst ihr, was das Problem an diesem Haus ist? Es verändert dich nicht. Es lässt dich nicht dazu führen, dass du die richtigen Schlussfolgerungen ziehst. Gehe lieber ins Haus der Trauer, weil auch du wirst irgendwann dort enden. Und wenn du das tust, wird dein Blick auf das Wesentliche gelenkt. Ich habe das gemerkt, als am 11. September 2001 die Anschläge auf das World Trade Center stattfanden. Wisst ihr, was bemerkenswert war? Wenn man die nächsten Tage mal geschaut hat, was im Fernsehen lief und was nicht lief. Ganz viele Fernsehsender haben nur Reportagen gebracht. Ganz viele Fernsehsender haben ihr Programm komplett umgeworfen. Und es gibt ja einen Musiksender, Viva, und der Chef von Viva, Dieter Gorni, sagte damals, wir wollen uns nicht weiter an diesem sinnlosen Gelärme beteiligen. Es ist Schluss mit lustig. Und Viva hat eine ganze Woche lang einen schwarzen Bildschirm gezeigt und nur das Logo drin. Warum? Weil man angesichts des Todes, der dort passiert ist, tausendfach nicht einfach weitermachen konnte. Weil der Blick auf das Wesentliche gelenkt wird. Und wenn dieser Blick auf das Wesentliche gelenkt wird, dann schreibt Salomo hier in Kapitel 7, Vers 1 bis 4, dann wird letztlich unser Herz verändert. Guck mal, das Ende von Vers 2, besser ins Haus der Trauer zu gehen, denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Vers 3, besser Verdruss als Lachen, denn bei traurigem Gesicht ist das Herz in rechter Verfassung. Salomo sagt, wenn man an einem schlechten Tag mit dem Tod konfrontiert wird, dann verändert das unseren Blick und es soll letztlich unser Herz verändern. Die Auseinandersetzung mit dem Tod hilft weit mehr für ein gesundes Denken, Fühlen und Wollen als jeder Spaß der Welt. Und deswegen lesen wir im Psalm 90, Vers 12, so lehre uns denn unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und Martin Luther sagte mal, es ist gut, den Tod in unsere Gegenwart einzuladen, solange er noch weit entfernt und noch nicht auf dem Weg zu uns ist. Es ist gut, den Tod in unsere Gegenwart einzuladen, solange er noch weit entfernt und noch nicht auf dem Weg zu uns ist. Wisst ihr, ich stelle fest, in unserer Kultur gehen wir genau den anderen Weg. Wir versuchen, den Tod so weit wegzuschieben, wie es geht. In Israel, wenn ein Mensch gestorben ist, gab es 7 Tage und 7 Nächte Totenklage. Das heißt, der Mensch war aufgebahrt im Haus und 7 Tage lang, eine ganze Woche lang, wurde über den Toten geklagt. Jetzt guckt mal, wie wir das heute machen. Wenn ein Mensch stirbt, rufen wir relativ schnell ein Bestattungsunternehmen an. Das kommt und wickelt das alles sehr diskret ab. Wir haben geschlossene Särge, das gibt es noch gar nicht so lange. Auf Beerdigungen sagen wir, da können wir unsere Kinder nicht mitnehmen, weil das ist zu grausam. Und wir versuchen, den Tod zur Seite zu schieben. Aber wisst ihr, was das Problem dabei ist? Alles hat seine Berechtigung. Aber das Problem ist, wenn wir nirgendwo mehr mit dem Tod konfrontiert werden, wird unser Herz auch nicht mehr in die rechte Verfassung kommen. Wenn wir das alles wegschieben, dann ziehen wir nicht mehr die richtigen Konsequenzen für unser Leben daraus. Warum? Weil schlechte Tage, hier am Beispiel des Todestags, unseren Blick auf das Wesentliche richten. Es gibt einen Menschen, der hat mich mehr geprägt als viele andere, der ist aber schon 300 Jahre tot. Ist ein Theologe gewesen in Amerika, er heißt Jonathan Edwards, hat im 18. Jahrhundert gelebt. Und er hat mit 70 Entschlüsse gefasst, wie er leben möchte. Er hat sich 70 Dinge aufgeschrieben, wo er sagt, so möchte ich leben, hat jede Woche diese 70 Entschlüsse Zeit seines Lebens durchgelesen, mit 17. Lasst mich mal nur 3 davon vorlesen. Jonathan Edwards schreibt: Ich bin entschlossen, bei vielen Gelegenheiten über mein eigenes Sterben und über die allgemeinen Umstände, die den Tod begleiten, nachzudenken. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Ich höre immer wieder von älteren Menschen, dass sie erzählen, wie sie ihr Leben leben würden, wenn sie es noch einmal könnten. Ich bin entschlossen, so zu leben, wie ich es mir wünschen werde, wenn ich sterben muss. Und deswegen ist die Beschäftigung mit dem Tod wichtig. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, selbst wenn ich wüsste, dass es die letzte Stunde meines Lebens ist. Wenn ich es dann nicht machen würde, dann will ich es überhaupt nicht tun. Ich bin entschlossen, so zu leben, wie ich es mir wünschen werde, wenn ich sterben muss. Schlechte Tage richten unseren Blick auf das Wesentliche. Schlechte Tage zweitens korrigieren aber auch unseren Lebenswandel. Lasst mich nochmal Vers 5 bis Vers 7 vorlesen. Besser das Schelten des Weisen zu hören, als dass einer das Singen des Toren hört. Denn wie das Prasseln der Tonnen, Donnen unter dem Kochtopf, so das Lachen des Toren. Auch das ist Nichtigkeit. Ja, unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Die Hauptaussage ist, besser, dass dich jemand kritisiert, als dass dich jemand überschwänglich lobt. Und auch da würde man wieder sagen, wie lebensfern ist das denn? Also keiner von uns mag Kritik. Wenn jemand zu dir kommt und dich kritisiert, stellt er dich ja in Frage. Das, was du tust, das, was du bist, das, was du gesagt hast. Und normalerweise ziehen wir Lob und Anerkennung immer vor. Und Salomo sagt, nee, Stephanos, besser ist es, dass jemand dich in Liebe kritisiert und du das annimmst, als dass dich jemand überschwänglich lobt. Und er vergleicht das mit dem Singen bzw. Lachen der Toren. In Vers 6 sagt er, denn wie das Prasseln der Donnen unter dem Kochtopf, so das Lachen des Toren. Habt ihr schon mal Donnen verbrennen sehen? Die haut man ins Feuer. Das knistert schön, das wird sehr schnell warm und sehr schnell heiß, macht eine Menge Lärm und 2 Minuten später ist es vorbei. Und Salomo sagt, so ist das Lachen der Toren. So ist das übermäßige, überschwängliche Loben. Es ist oberflächlich, es tut Gott gut, es macht dich ein bisschen wärmer und baut dich auf. Aber im Endeffekt, der Effekt ist verflogen. Es hilft nur wenig für ein gelingendes Leben. Aber die Zurechtweisung des Weisen, die ist nicht angenehm. Die musst du auch nicht toll finden. Aber weißt du was? Das hat einen viel längeren Effekt auf dein Leben. Es hat eine viel größere Auswirkung auf das, was du tust. Die einfache Aussage ist, eine der besten Möglichkeiten zu lernen, wie man ein gutes Leben unter der Sonne bekommen kann, achte die Kritik von anderen an dir. Und schiebe diesen schlechten Tag nicht einfach zur Seite und sag, wann kommt endlich jemand, der mich wieder lobt? Weil Gott dich vielleicht gerade dadurch verändern will. Deswegen schreibt Salomo in Sprüche 12, Vers 1, wer die Unterweisung liebt, liebt Erkenntnis. Wer aber die Ermahnung verschmäht, ist ein Narr. Und Norman Peel sagte mal, das Problem mit den meisten von uns ist, dass wir lieber durch zu viel Lob zerstört, als durch die Zurechtweisung gerettet werden wollen. Wir wollen lieber durch zu viel Lob im Endeffekt in die falsche Richtung gehen, als durch die Zurechtweisung gerettet zu werden. Jetzt versteht mich richtig. Ich feiere das nicht, wenn mich jemand kritisiert. Ich finde das nicht so, dass ich ein Lächeln auf das Gesicht bekomme und mich freue, dass endlich wieder jemand da ist, der mir sagt, das oder dies oder jenes solltest du anders machen. Nur ich wäre dumm, wenn ich ihn einfach beiseite schiebe und wenn ich einfach sage, es war ein schlechter Tag, morgen wird es besser. Warum? Weil schlechte Tage manchmal die besseren sind. Es gab mal einen jungen Mann, der ging zu einem erfahrenen Christen und sagte, weißt du was, ich bin so schrecklich, schrecklich ungeduldig. Kannst du nicht einfach, ich sehe so auf zu dir, kannst du nicht einfach beten, dass ich geduldig werde? Der alte Mann sagte, klar, mache ich gerne. Die beiden knieten sich hin und der alte Mann fing mit seiner tiefen Stimme an zu beten. Und er betete, lieber Vater, du siehst das Anliegen von unserem jungen Bruder hier, und ich bete darum, schicke ihm Trübsal am Morgen, schicke ihm Trübsal am Mittag und schicke ihm Trübsal am... Und da unterbrach der Junge sofort und sagte, Moment, ich wollte, dass du um Geduld bittest. Und das Einzige, was du machst, ist, du bittest um Schwierigkeiten für mein Leben? Das wollte ich nicht. Und der alte Mann lächelte in seinen Bart und sagte, mein Freund, wenn du Geduld lernen willst, dann brauchst du Trübsal. Dann brauchst du Schwierigkeiten in deinem Leben. Und deswegen sagt Salomo, schlechte Tage lehren uns, geduldig zu sein. Und zwar nur schlechte Tage, weil an guten Tagen, auf was musst du geduldig sein? Vielleicht ist das bei euch anders, aber wenn ich einen vermeintlich schlechten Tag habe, dann gibt es drei Gefahren. Die erste Gefahr habe ich mal so genannt, Pessimismus im Blick auf die Zukunft. Kennt ihr das? Du hast einen schlechten Tag und dann ist automatisch der Tag morgen und die ganze Woche und der nächste Monat auch schon schlecht. Weil es kann sowieso nicht besser werden und das Leben ist verloren, Flinte ins Korn werfen. Die Gefahr ist ein Pessimismus im Blick auf die Zukunft. Und deswegen schreibt Salomo in Vers 8, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang, besser langmütig als hochmütig. Also Salomo sagt, wenn du heute einen schlechten Tag hast, das heißt nicht, dass du morgen auch einen schlechten Tag hast. Manche Dinge fangen klein an, aber entwickeln sich. Und deswegen wirf nicht die Flinte ins Korn, sondern zieh die richtige Lehre daraus. Pessimismus im Blick auf die Zukunft. Die zweite Gefahr ist Nostalgie, also eine Vergangenheitsverliebtheit im Blick auf die Vergangenheit. Also wenn du heute einen schlechten Tag hast, dann war der Tag gestern definitiv besser. Und wenn deine Kinder heute nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst, dann war das vor einem Monat auf jeden Fall besser. Und bei den ersten Kindern sowieso, früher war alles viel besser. Weil das die Gefahr ist, sagt Salomo in Vers 10, sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese. Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Also wenn du heute einen schlechten Tag hast und dann auf einmal die Vergangenheit so glorifizierst und sagst, früher war alles viel besser, sagt Salomo, nein, du fragst nicht aus Weisheit danach, weil früher war das auch nicht so. Ich habe euch ja gestern erzählt, dass ich aus Sachsen komme und ich wurde zu einer Zeit geboren, als die Mauer noch stand. Und ich muss euch sagen, ich verstehe manche Leute nicht, die aus der gleichen Region kommen wie ich. Das sind die Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind und die mir heute, wenn ich mit ihnen rede, sage, Stephanus, früher in der DDR war alles viel besser. Wir hatten Vollbeschäftigung. Jeder hat gearbeitet. Ich habe meinen Trabi bekommen, wenn ich meine Oma einen Trabi bestellt hat, habe ich ihn vielleicht mit 21 bekommen. Es war alles viel einfacher und viel besser. Und in dem Moment muss ich immer sehr an mich halten und denken, wart mal. Es war früher nicht alles viel besser und du fragst nicht aus Weisheit danach, du fragst danach, weil du heute Schwierigkeiten hast. Also Nostalgie im Blick auf die Vergangenheit ist auch kein Weg. Und die dritte Gefahr ist Ärger im Blick auf die Gegenwart. Also wenn du einen schlechten Tag hast, dann ist die Gefahr, dass ich mich so über diesen Tag ärgere wie nur irgendwas. Und deswegen schreibt Salomo in Vers 9, in dem Vers dazwischen, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen des Toren. Also jetzt ärgere dich nicht übermäßig über diesen Tag, der heute nicht funktioniert. Warum? Weil gerade schlechte Tage uns lernen, geduldig zu sein. Jetzt wirf nicht die Flinte ins Korn im Blick auf morgen. Denke nicht, früher war alles viel besser. Ärgere dich nicht über heute, sondern ziehe die richtigen Konsequenzen daraus. Meine liebe Frau schenkt mir ab und zu Karten, wo Sprüche draufstehen. Und vor einiger Zeit hat sie mir diese Karte geschenkt. Es geht im Leben nicht darum zu warten, dass der Sturm vorüberzieht, sondern darum zu lernen, im Regen zu tanzen. Es geht im Leben nicht darum zu warten, dass der Sturm vorüberzieht, sondern darum zu lernen, im Leben zu tanzen. Und das ist das, was Salomo hier sagt. Es geht nicht darum zu warten, bis morgen vielleicht besser wird, weil du weißt nicht, ob morgen besser wird. Es geht auch nicht darum zu warten, was früher alles besser war, weil das ist Vergangenheit. Es geht darum, in den Herausforderungen heute lernen, ein gutes Leben zu haben, im Regen zu tanzen. Und deswegen verzweifle nicht an schlechten Tagen. Deswegen, wenn du nur kleine Schritte im Glauben unterwegs gehst und du dir wünschtest, es würde viel schneller gehen, wirf nicht die Flinte ins Korn, mach deinen kleinen Schritt weiter. Du weißt nicht, was daraus wird. Deshalb, wenn du dich über die Gegenwart und über deinen Alltag ärgerst, bedenke, Gott ist gerade dabei, aus dir einen Diamanten zu machen und er ist dabei, dir zu lernen, wie man ein gutes Leben haben kann in all diesen Herausforderungen. Schlechte Tage lehren uns, geduldig zu sein. Ein viertes. Schlechte Tage helfen uns, weise zu werden. Wenn man Vers 11 bis 12 liest, ist das Thema die Weisheit. Gut ist Weisheit wie Erdbesitz und ein Vorteil für die, die die Sonne sehen. Denn im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten des Geldes, aber der Gewinn der Erkenntnis ist der, die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben. Die Aussage ist einfach, Weisheit und Besitz sind beide gut. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, die Weisheit hat noch einen größeren Vorteil. Sie erhält ihren Besitzer am Leben. Die Frage ist, warum geht es jetzt Salomo hier um Weisheit? Warum kommt er überhaupt auf das Thema? Die Antwort ist, weil es gerade schlechte Tage sind, die uns helfen, weise zu werden. Es sind gerade die schlechten Tage, wo wir die richtigen Entscheidungen für das Leben treffen, wo wir mit dem Tod konfrontiert werden, wo wir mit Schwierigkeiten zu tun haben. Was passiert, wenn ein Kind nie allein zum Bäcker geht, nie alleine Bus fährt, nie ein Risiko eingehen muss? Was passiert, wenn ein Fahrschüler sagt, nein, am Berg fahre ich nicht an, weil das ist viel zu risikoreich, ich könnte rückwärts runterrollen, das mache ich nicht. Was passiert, wenn es in deinem Leben nur gute Tage gäbe, wo du nicht herausgefordert bist, wo du nicht konfrontiert wirst mit den echten Fragen des Lebens? Wir würden Kinder bleiben, unerfahren, unweise, nicht erwachsen geworden, ohne gefestigten Charakter. Habt ihr euch mal die Glaubenshelden in Hebräer 11 einfach mal nur die Namen vor Augen geführt, und dann mal nachgelesen, was die in ihrem Leben durchmachen mussten? Noah hat eine Sintflut erlebt. Abraham sollte seinen Sohn opfern, hatte die Schwierigkeiten mit Lot. Sarah war lange Zeit unfruchtbar. Jakob über Jahre mit seinem Bruder zerstritten und weit weg von zu Hause. Josef Streitigkeiten mit seinen Brüdern, Jahre im Gefängnis. Er wurde vergessen und hintergangen. Mose war als Kind von seinen Eltern getrennt. Er musste zeitlebens mit der Schuld leben, einen Menschen ermordet zu haben. Er war 40 Jahre mit Schafen in der Wüste und dann die 40 Jahre mit dem Volk in der Wüste, weiß ich nicht, was besser war. Die ersten 40 Jahre mit den Schafen oder die zweiten 40 Jahre mit dem Volk. Hiob verlor alles, was er hatte. Johannes der Täufer zweifelte an Jesus. Paulus war zeitlebens Single und hatte mit den Widrigkeiten des Lebens zu kämpfen. Und selbst über Jesus, Hebräer 5, Vers 8 wird gesagt, er lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Allen ist gemeinsam, erst durch die schweren Zeiten wurden sie zu dem, was sie sind. Habt ihr mal beobachtet, wie Adler ihre Jungen auf das Leben vorbereiten? Wenn Adlerjungen geboren werden, dann schmücken die Eltern das Nest unglaublich liebevoll aus. Das heißt, sie bauen ein Nest aus Stöcken, dann kommt da eine Grasschicht drüber und dann kommt noch eine Schicht mit Daunenfedern drüber. Und da hinein werden die Jungen Eier gelegt, gebrütet und dann schlüpfen die Adlerjungen. Aber wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt irgendwann der Tag, wo die Eltern die Daunenfedern entfernen. Und es fängt langsam so an, im Popo ein bisschen zu pieksen bei den kleinen Jungen. Dann kommt ein anderer Tag, wo die Grasschicht entfernt wird. Und dann kommt der Tag X und die Eltern setzen ihre Jungen auf den Rand, gibt es tatsächlich Videos davon, auf den Rand des Nestes und machen das hier. Sie schmeißen die Jungen aus dem Nest. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Junge kann fliegen oder nicht. Wenn er nicht fliegen kann, gibt es einen Sturzflug der Adlereltern hinterher. Sie holen die Jungen auf ihre Flügel, setzen sie ihn wieder oben aufs Nest. Und wenn du jetzt denkst, jetzt wird gestreichelt und gesagt, okay, die Daunenfedern kriegst du zurück. Nein, sie setzen ihn wieder auf den Rand und machen, pschuh, schmeißen ihn wieder raus. Warum? Weil sie wissen, nur dadurch lernen sie das, was sie lernen sollen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ein Adler dazu bestimmt ist, zu fliegen, dann muss er irgendwann fliegen. Und die Eltern müssen ihn aus dem Nest schubsen. Wenn du dazu bestimmt bist, so zu leben, wie Gott es möchte, wenn du dazu bestimmt bist, Jesus immer ähnlicher zu werden, dann braucht es Herausforderungen im Leben. Dann braucht es vermeintlich schlechte Tage. Lasst mich ein letztes vor der Pause sagen. Schlechte Tage treiben uns zu Gott. Vers 13 und 14. Siehe das Werk Gottes an. Ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Glücks sei guter Dinge. Und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm sein wird. Lasst uns mal ehrlich sein. Du hörst Sonntag für Sonntag eine Predigt. Du sitzt heute bei den Bibeltagen über das Predigerbuch. Du liest deine Bibel. Wann kommt der Punkt, wo du wirklich zu Jesus fließt? Wann kommt der Punkt, wo du das, was du hörst, umsetzt? Wann kommt der Punkt, wo du merkst, deine Kraft reicht nicht aus? Wann kommt der Punkt, wo du wieder anfängst zu beten, weil du merkst, ich brauche es? Wann kommt der Punkt, wo du merkst, ich muss Gott neu vertrauen? Wann kommt der Punkt, wo du erlebst, Gott gibt über Bitten und Verstehen hinaus? Doch nicht Sonntag, wenn du in der Predigt sitzt. Das ist wichtig und die Voraussetzung dafür. Aber in deinem Leben passiert das dann, wenn es schwierig wird. Schlechte Tage sind dazu da, uns immer wieder neu zu Gott zu treiben. Weil dann fange ich an zu beten. Dann fange ich an, mich zu erinnern, was habe ich letzten Sonntag gehört. Dann fange ich an, mich zu erinnern, worauf kommt es im Leben mit Jesus wirklich an. Schlechte Tage richten unseren Blick auf das Wesentliche. Sie korrigieren unseren Lebenswandel. Sie lehren uns, geduldig zu sein, helfen uns, weise zu werden und treiben uns zu Gott. Und deswegen fasst das Salomo so wunderschön in Vers 14 zusammen. Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Ich weiß nicht, ob du heute oder morgen oder am Montag einen guten Tag hast. Vielleicht ist es ein Tag, die Sonne scheint, die Vögel singen, du hast genügend Essen und hast genügend Geld auf der Bank, deine Arbeit erfüllt dich, du genießt die Gemeinschaft in deiner Familie mit anderen Menschen. Und dann sagt Salomo, wenn das ist, danke Gott. Sei guter Dinge, freue dich über das, was Gott dir schenkt. Vielleicht hast du auch einen schlechten Tag. Die Sonne scheint nicht, das Singen der Vögel nervt dich. Du hast vielleicht genügend Essen auf dem Tisch, aber nicht genügend Geld auf der Bank. Deine Arbeit frustriert dich mehr, als dass sie dich erfüllt. Beziehungen sind gerade schwierig. Das, was in deinem Leben auf dich zukommt, ist gerade herausfordernd. Und dann sagt Salomo, weißt du was? Bedenke, diesen Tag hat Gott ebenso gemacht wie den guten Tag. Warum? Weil schlechte Tage manchmal besser sind. Du musst dich nicht freuen über die Dinge, die schieflaufen in deinem Leben. Du musst nicht jubeln, wenn irgendwelche Herausforderungen kommen. Aber du solltest nicht vergessen, denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. Eben auch die schlechten Tage. Charles Spurgeon sagt am Ende seines Lebens mal Folgendes. Ich fürchte, dass aller Nutzen, den ich aus der Zeit des Wohlergehens und den glücklichen Stunden gezogen habe, fast auf einem Pfennig Platz finden würde. Doch das Gute, das ich durch meine Sorgen und Schmerzen und mein Leid erhalten habe, ist fast unermesslich. Ich wünsche dir jeden Tag einen guten Tag. Ich verspreche dir, das gibt's nicht. Und deswegen wünsche ich dir nicht jeden Tag einen guten Tag. Ich wünsche dir, dass wenn du einen guten Tag, so wie das Vers 14 hast, es einfach genießt und Gott dankbar ist. Und wenn du einen vermeintlich schlechten Tag hast, daran denkst, manchmal sind diese Tage besser. Weil Gott gerade auf dem Weg ist, dich zu dem Menschen zu machen, der du sein sollst. Und damit das kein ganz schlechter Tag wird heute, machen wir jetzt eine Pause. Das ist für mich gut und das ist für euch gut. Wie wollen wir es machen? Wollen wir eine Zeit sagen oder 10 Minuten? Okay.